Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Wie vor 20 Jahren ein Versuch begann, Stimmen des Südens für Ohren im Norden hörbar zu machen und warum das misslang.
Haben Sie es erkannt? Das Sendezeichen von Radio Bremen. Im alten Funkhaus an der Heinrich-Hertz-Straße stand im Keller eine Maschine, von der dieses Sendezeichen zugeschaltet wurde, wenn es galt, eine Sendepause zu überbrücken. Ein Stück Tonband war um den Rand einer Art von Teller herumgeklebt, eine Endlosschleife, die auf Abruf vor einem Tonkopf vorbeilief. Das Sendezeichen war in Wirklichkeit ein Pausenzeichen. Als ich Anfang 1985 nach Afrika aufbrach, um bei der Zimbabwe Broadcasting Corporation mitzuhelfen, einen komplett neuen Bildungskanal aufzubauen, waren bei Radio Bremen Pausen zwischen Sendungen schon ein Auslaufmodell. Die Einführung privater Radioprogramme brachte Konkurrenzdruck. Ein öffentlich-rechtlicher Sender konnte sich Pausen nicht mehr leisten. Bei meiner Arbeit mit Kolleginnen und Kollegen in Afrika entwickelte ich die Idee, die mehr als ein Pausenfüller hätte sein können. Ich dachte, sie könnten für ihre Stimmen aus Afrika Ohren in Europa brauchen, einen Brückenkopf in Bremen.
Voices from the South for Ears in the North, presented by Radio Bridge Overseas in Harare, Zimbabwe.
Stimmen des Südens für Ohren im Norden, präsentiert von Radiobrücke Übersee in Harare, Zimbabwe.
Hannover und Bremen. Beide Städte haben in der Geschichte von Radio Bridge Overseas eine nicht unbedeutende Rolle gespielt. Die erste als Schauplatz des weltweiten Auftritts bei der Expo 2000, die zweite als Ort, an dem der Name in der deutschen Version erfunden wurde, Radiobrücke Übersee. 1991 waren überraschend viele deutsche Freunde und Bekannte einer Einladung ins Bremer Überseemuseum gefolgt, wo mit Unterstützung professioneller Moderatoren die Idee ventiliert werden sollte, in der Bundesrepublik einen Verein zu gründen, der helfen würde, authentischen Stimmen des Südens im Norden Gehör zu verschaffen. Eberhard Neugeboren konnte sich auf Erfahrungen bei der Unterstützung afrikanischer Befreiungsbewegungen berufen, speziell im damaligen Rhodesien. Er hatte uns schon in Simbabwe besucht, jetzt entwarf er die bis heute geltende Deklaration. In einer englischsprachigen Fassung wurde sie zwei Jahre später auch von dem in Simbabwe eingetragenen Verein Radio Bridge Overseas Trust übernommen. Die am 15. Dezember 1991 im Bremer Überseemuseum verabschiedeten sechs Grundsatzthesen lauteten: Erstens, die Kulturen der Völker Afrikas, Asiens und Lateinamerikas sind Teil des kulturellen Reichtums der Menschheit. Viele von ihnen sind als Folge von Kolonisation und Unterentwicklung in ihrer Existenz bedroht. An ihrem Fortbestand und ihrer Entwicklung besteht ein universelles Interesse. Zweitens, für die Völker Afrikas, Asiens und Lateinamerikas ist ihre kulturelle und politische Entwicklung integraler Bestandteil der Schaffung von Lebensverhältnissen, in denen sich die Menschen wohlfühlen und ein selbstbestimmtes Leben führen können. Drittens, ohne diesen Prozess lassen sich auf Dauer auch die derzeitigen Lebensverhältnisse in den Industrieländern nicht fortentwickeln. Insofern ist das kulturelle und materielle Wohlergehen der Völker Afrikas, Asiens und Lateinamerikas auch im Interesse der Völker Europas. Viertens, Angesichts der Tatsache, dass Millionen Menschen aus diesen Ländern bereits heute Teil der europäischen Gesellschaft sind, ist die Vermittlung von Kenntnissen über die Verhältnisse und die Kultur ihrer Herkunftsländer auch unmittelbar ein Beitrag zum friedlichen Zusammenleben hier und zu einem Umgang miteinander, der von Toleranz, Offenheit und Neugier geprägt ist. Fünftens. Die Möglichkeiten der Menschen in den Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas zu kultureller Aktivität und sozialem und politischem Engagement sind unter anderem beeinträchtigt durch unzureichende materielle Bedingungen, mangelnde Entfaltung von Kommunikation und Interaktion in diesen Ländern, durch die übermächtige mediale Präsenz der Industrieländer sowie durch die geringe Bereitschaft der Menschen in den Industrieländern zur Rezeption der kulturellen und politischen Äußerungen der Menschen aus diesen Ländern. Sechstens, der Verein will mit dem Radionetzwerk einen Beitrag leisten zur Verringerung der genannten Defizite. Dabei soll zugleich versucht werden, eine Qualität von Radioprogrammen zu entwickeln, die von einem bewussten, kritischen und partizipativen Umgang der Hörer und Produzenten miteinander geprägt ist.
Spannung am Sonntagmorgen, wenige Sekunden vor 8 Uhr. Im Bremer Überseemuseum warten Beteiligte und Zuhörer auf den Startschuss zu einem Unternehmen mit hohem Anspruch.
Das Überseemuseum in Bremen war schon einmal, Anfang der 80er Jahre, Partner und Schauplatz eines, wie ich es damals nannte, unterhaltsamen Nord-Süd-Dialogs. Der damalige Museumsdirektor Dr. Herbert Ganselmeier unterstützte die Idee, die sich mit Mitteln aus vielen Fördertöpfen nur außerhalb der etablierten öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten realisieren ließ. Das Museum wurde Veranstalter und Bühne für eine Serie von Radioshows, bei denen sich alle 2 Monate an einem Sonntagmorgen Frühaufsteher als Gäste zu angeregtem Plausch mit über Satellit zugeschalteten Partnern in Übersee trafen. Als Live-Veranstaltung wurde die Matineen Übersee bei Radio Bremen, beim RIAS Berlin und beim deutschsprachigen Kurzwellendienst der Deutschen Welle ausgestrahlt. Fast 2 Dekaden später schien ich als Heimkehrer aus Afrika in den neu besetzten Chefetagen Radio Bremens offene Ohren zu finden für den Vorschlag, im schon existierenden Funkhaus Europa ein Fenster für Afrika zu öffnen. Im Auftrag des Intendanten machte ich mich auf die Suche nach potenziellen Partnern. Sponsoring von Programmen öffentlich-rechtlicher Sender ist ja heute kein rechtliches Problem mehr. Als es Anfang März 2001 an der Spitze Radio Bremens zu einer Krise kam und Intendant Glesken das Handtuch werfen wollte, fasste Rundfunkratsmitglied und CDU-Landeschef Bernd Neumann gegenüber dem Bremer Weserkurier aus seiner Sicht zusammen, was bei Radio Bremen alles passieren sollte. Gleskens Aufgabe grenzt an die Quadratur des Kreises. Er soll in kurzer Zeit dramatisch sparen, Personal abbauen, für Innovationen sorgen und die Zuschauer- und Hörerquote verbessern. Dass solche Reformen harte Auseinandersetzungen auslösten, sei von vornherein klar gewesen. Das muss man aushalten können. Im März 2003 schrieb ich in einer Notiz für Radio Bremen Grimmisten, Zitat: Es handelt sich um ein Sanierungskonzept, das keinen Widerspruch erlaubt, weil und wenn. Weil Chancen für Alternativen endgültig vertan sind, dass sie vertan sind, scheint nach meinem Verständnis allerdings auch Schuld einer bremischen Medienpolitik zu sein, die dem Wildwuchs struktureller und inhaltlicher RB-Konzepte tatenlos zusah. Wenn man RB beim Kampf ums Überleben wie einen Organismus behandelt, der auch eine Seifen- oder eine Knopffabrik sein könnte. Mit anderen Worten, egal, was da produziert wird, es käme nur noch auf Arbeitsplätze und Umsatz an. Darauf kommt es aber eben nicht alleine an. Es geht auch um den Medienstandort Bremen, der bei der wirtschaftlich erzwungenen Umorientierung RBs nicht bloß quantitativ, sondern vor allem qualitativ zu definieren ist. Und der Betrieb der von mir in Simbabwe gegründeten Trainings- und Produktionsstätte für afrikanische Kolleginnen und Kollegen? Studio- und Ausbildungsbetrieb von Radio Bridge Overseas in Harare wurden nach der Expo in Hannover im Jahr 2000 eingefroren. Bei ihrer täglichen Online-Präsentation von Stimmen aus Afrika während der Weltausstellung hatte die Radiobrücke vor und nach der Präsidentenwahl in Simbabwe im Juni jenes Jahres auch die Stimmen der Opposition nicht ausgespart. Das führte bei den zur Expo abgestellten Aufsehern aus Simbabwe zu Irritationen. Sie ließen zuerst immer mal wieder den Stecker ziehen. Schließlich kam es zu einem digitalen Sabotageakt. Eines Morgens waren alle Inhalte auf dem RBO-Computer im Simbabwe-Stand der Afrika-Halle gelöscht. Und die Kollegen in Harare bekamen Besuch von den heimischen Staatsschützern. Dem RBO-Gründer wurde signalisiert, seine Rückreise nach Simbabwe bis auf Weiteres aufzuschieben. Als Folge einer dramatischen Politik- und Wirtschaftskrise waren in Simbabwe die Mediengesetze drastisch verschärft worden. Es gab keine ausländischen Korrespondenten mehr. Simbabwische Kollegen sahen sich schlimmster Pressionen ausgesetzt. 2 Jahre später erhielt ich folgende Nachricht. In einem Wohnviertel der Hauptstadt Harare ist in der Nacht zum 29. August ein Haus gesprengt worden, in dem regierungskritische Radioprogramme produziert worden waren. Es wurde niemand verletzt, aber die Produktionseinrichtungen wurden zerstört. Voice of the People umging das repressive Mediengesetz des Landes, indem das Radioprogramm per Internet in die Niederlande geschickt wurde. Von dort aus wurde es per Kurzwelle über Sender auf Madagaskar nach Simbabwe ausgestrahlt. Voice of the People hatte ursprünglich in den ungenutzten Räumen von Radio Bridge Overseas ihre Audioprogramme produzieren wollen. Weil sich diese aber auf dem Grundstück des Wohnhauses meiner Familie befanden, hatte ich abgewinkt. So flog in jener Nacht mit dem Studio von Voice of the People bloß die RBO-Gerätschaft mit in die Luft, die wir dem Sender überlassen hatten. Aus dem Audioarchiv von Radio Brücke über See werde ich Geschichten vorstellen, die afrikanische Kolleginnen und Kollegen aus ihrer eigenen Kultur erzählen. Bei Radio Bridge Overseas in Harare habe ich geholfen, diese Kollegen mit jungen Journalisten aus Deutschland zusammenzubringen. Aus diesem Praktikum entstanden deutschsprachige Versionen der afrikanischen Audiogeschichten. Beginnen will ich allerdings mit der Geschichte aus einer Serie, die wir In Search of Africa nannten, auf der Suche nach Afrika. Bevor er als mein Stellvertreter bei Radio Bridge Overseas in Harare landete, hatte Nick Perkins als Rucksacktourist den Kontinent von Nord nach Süd durchquert. Auf Barbados geboren, hatte er in Kanada Journalismus studiert und praktiziert. Nun hatte er sich auf die Suche nach eigenen Wurzeln gemacht, nach Afrika.
Nick Perkins from Barbados. In Search of Africa.
Let me tell you why I think there are not nearly as many black travelers doing Africa as you might expect.
Lassen Sie mich erzählen, warum ich glaube, dass es bei weitem nicht so viele schwarze Reisende in Afrika gibt, wie man vermuten könnte. Diese Erkenntnis kam mir an einem schwülen Abend in Ägypten. Als ich den Raum der Herberge betrat, in der ich übernachten wollte, war ich entsetzt. In der Ecke gab es ein Waschbecken. Darin lag eine Mineralwasserflasche unter einem voll aufgedrehten Wasserhahn. Irgendein Reisender hatte in seinem ach so ausgeprägten Feingefühl eine hervorragende Art und Weise entdeckt, seine Flasche Wasser in der stickigen Hitze kühl und frisch zu halten. Egal, aus welchem industrialisierten Land dieser jemand kam, diese Art von Verhalten wäre auch dort als verschwenderisch angesehen worden. In einer Stadt wie Kairo, wo kaum ein Kühlschrank aufzutreiben ist, grenzt so ein Verhalten an Unverschämtheit. Wütend stellte ich das Wasser ab. Je mehr Touristen ich traf, desto enttäuschter wurde ich. Eigentlich hatte ich politisch engagierte Humanisten erwartet, aber bisher hatte ich ausschließlich die Bekanntschaft von Reisenden gemacht, die mit sich selber beschäftigt oder auf Abenteuer aus waren. Ein Engländer, den ich traf, sagte, dass ich wohl Amerikaner sein müsste, da man nur in diesem Land Schwarze fände, die genug Geld hätten, um zu reisen. Und ein US-Amerikaner, der hörte, dass ich in Toronto lebe, kommentierte, Kanada sei ja eigentlich nur ein Vorort der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wasserflasche im Waschbecken war also nur eine Enttäuschung von vielen. Ich legte mich auf mein Bett und begann einen Brief an einen Freund zu schreiben, in dem ich von einem Absatz zum nächsten schimpfte und tobte. Sicherlich schrieb ich etwas über die Weißen in Afrika und wie sie das Schicksal dieses Kontinents nicht verstünden, wie ihr Verlangen nach immer mehr den Kontinent um seine Bedürfnisse bringt. Und ich kann mich erinnern, vorgeschlagen zu haben, dass sie doch alle lieber eine Woche am Strand von Brighton in England verbringen sollten. Ich beschäftigte mich wohl gerade intensiv mit der Ausnutzung schwarzer Menschen, als er das Zimmer betrat. Ich war erschüttert. Er schaute ausdruckslos auf die Flasche im Waschbecken und ich wusste, es war seine. Ich wollte lachen. Die Ironie der Situation war einfach zu viel für mich. Wir hätten als Brüder durchgehen können, nicht als Zwillinge, aber als Brüder. Der erste andere schwarze Reisende, den ich auf dem afrikanischen Kontinent traf, machte es sich auf seinem Bett bequem und begann, ein Lifestyle-Magazin zu lesen. Aber warum sollte ich verwundert sein? Schließlich gab es unter meinen Freunden in der Karibik einige, die, als ich ihnen meine Pläne darlegte, Afrika zu bereisen, die Stirn gerunzelt und mich gefragt hatten, wo ich denn dort schlafen wollte. Und tatsächlich habe ich Nächte an einigen Orten verbracht, wo selbst meine schwarzen Freunde aus Toronto nicht übernachtet hätten. Es scheint, als ob Schwarze in der Diaspora an einen Luxus gewöhnt sind, der sonst nur von den verwöhntesten Weißen in Anspruch genommen wird. Vielleicht müssen wir uns freimachen vom Leiden unserer Vorfahren, etwa in der Richtung, wir sind ja heute keine Sklaven mehr, heute sind wir Konsumenten, vielen Dank. Das Problem mit so einem Ausspruch findet sich in der Wasserflasche unter dem voll aufgedrehten Wasserstrahl wieder. Es demonstriert Gleichgültigkeit und Unwissenheit und verewigt ein Verhalten, das Afrika seiner Reichtümer beraubt. Mit dem Jungen, dem die Flasche gehörte, habe ich nie ein richtiges Gespräch geführt. Ich denke, dass ich Angst davor hatte, in ihm jemanden wiederzuerkennen, den ich bereits getroffen habe.
I never did talk to the boy with the bottle much. I was afraid, I think. I mean, what if he reminded me of someone I knew? For Radio Bridge Overseas, I'm Nick Perkins from Barbados, in Africa.
Radio Bridge Overseas hat es als ständige Brücke für Stimmen aus Afrika nie in das Programm von Radio Bremen geschafft. Dafür aber als eine Sendereihe in den Bürgerfunk des Landes Bremen. Audiogeschichten in 16 Episoden à 60 Minuten, produziert von afrikanischen Kolleginnen und Kollegen, können Sie nachhören über den Link zu diesem Programm.